Sukhodam. Kultur, wo unter tut geht.
70% der Oberfläche von unserem Planet besteht daraus. Und rund 60% von unserem Körper. Es ist ein Lebenselixier und auf jeder Weltallmission sucht man danach. Jede Sprache kennt tausend Redewendungen dazu und in den Religionen hat es seinen festen Platz. Liebe Leute, ihr habt es erraten. Heute geht es bei Subkutan ums Thema Wasser. Schön, sind ihr dabei. In der heutigen Sendung erfahren wir, was eine Schwammstadt ist und wie uns das Konzept gegen die Klimaerwärmung helfen kann. Um den Klimawandel geht es auch im zweiten Beitrag. Die Gletscher schmelzen. Was ist davon in 50 Jahren noch übrig? Ist das Wasserschloss Schweiz wirklich so reich an Wasser? Die Antworten auf diese Fragen gehört ihr im Laufe der Sendung. Zum Schluss dieser Sendung gehen wir von der Schweiz auf Indien. Wir haben für euch Geräusche vom Ganges eingefangen. Der zweitgrösste Fluss von Indien ist seit Jahrtausenden spirituelle Quelle und Sinnbild fürs Leben. Ich bin mir sicher, es wird euch überraschen, wie das dort tönt. Das ist Subkutan, mein Name ist Ursi Grimm und ich begleite euch die nächste halbe Stunde durch die Sendung.
Subkutan.
Durch den Klimawandel gibt es immer häufiger extremes Wetter. Hitze und starker Regen macht das Leben in der Stadt unangenehm. Jetzt braucht es Ideen, wie man damit umgehen kann. Könnte man das Regenwasser nicht gerade als Reserve nutzen für die heißesten Tage im Jahr? Der Michele Steiner hat Antworten darauf. Er ist Ingenieur, Dozent an der Berner Fachhochschule und Experte für Siedlungsentwässerung. Das bedeutet, er befasst sich damit, was im Wohngebiet mit dem Regenwasser und dem Abwasser aus dem Haushalt passiert. Der Michele Steiner erklärt, was eine Schwammstadt ist und wieso sie für unser zukünftiges Wetter wichtig ist. Im Beitrag von Simon Keller.
Wasser brauchen wir tagtäglich.
Wir brauchen ja Wasser zum Trinken, wir brauchen Wasser zum Kochen, wir brauchen Wasser zum Duschen, vielleicht zum den Garten bewässern. Ja, das ist unser Nutzen, oder? Und woher nehmen wir das Wasser? Und das in der Schweiz mehrheitlich ist das ein Grundwasser, das wir brauchen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, wie wird das Grundwasser neu gebildet?
Grundwasser bildet sich, indem das natürliche Wasser, zum Beispiel Regenwasser, kann in Boden versickern, sagt Michele Steiner. Aber beim Boden liegt eben gerade das Problem.
Nämlich, dass man eben zunehmend die Böden versiegelt, dass das Wasser eben nicht kann in Untergrund versickern und dass durch das die Grundwasserneubildung ja reduziert ist.
In anderen Worten heisst das, es ist ein Problem, dass wir in der Stadt zu wenig Böden haben, wo das Wasser drinnen versickern kann. Und das Problem verschärft sich bei Wetterextremen, wenn es zum Beispiel mehr regnet und das Regenwasser eben nicht versickern kann. Solche Wetterextreme sind durch den Klimawandel eine Realität und wir müssen lernen, damit umzugehen. Eine Lösung wäre, dass man das Regenwasser nicht von der Strasse ableitet und kanalisiert, sondern schaut, dass man die Böden schafft, die es aufnehmen und speichern können.
Also eigentlich kann man sich da die Natur als Vorbild nehmen. Auf einer grünen Fläche versickert das Regenwasser problemlos. Und man kann jetzt ein bisschen abschauen von der Natur und kopieren. Und das hat man auch, also das macht man schon jahrzehntelang übrigens. Das ist nicht neu, dass man sagt, okay, wenn man eine Versickerungsmulde macht, wo man das Wasser einleitet und es dann versickern kann, tut man eigentlich Natur imitieren. Ein Oberboden, der eine geeignete Zusammensetzung hat, tut er mit Gras oder mit anderen geeigneten Bewuchs bewachsen und dann kann man das einfach durch die Einleitung und wird es versichern.
Der Ansatz, bei dem man mit Versicherungsmulden versucht, mehr Regenwasser in den Boden zu bringen, nennt sich auch Schwammstadt. Und mit dem Ansatz von der Schwammstadt versucht man in verschiedenen Städten, unter anderem auch in Bern, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Städte abzufedern. Besonders gegen die zunehmende Hitze könnte das Prinzip Schwammstadt helfen, sagt Michele Steiner.
Das ist ein sehr technischer Ausdruck, Hitze. Und wenn ich mir das jetzt also vorstelle, was bewirkt das denn, ist es schon, dass es uns Menschen in der Stadt betrifft, weil es eben wärmer wird. Das kann ein gesundheitliches Problem sein für Risikogruppen. Das kann Aussenaktivitäten einschränken. Man geht einfach weniger raus oder die Kinder gehen weniger raus, weil es wärmer ist. Und das ist halt schon etwas, was insgesamt unsere Lebensqualität kann negativ beeinflussen kann. Wenn man jetzt auf den Menschen schaut und man kann jetzt auf die Natur schauen, auf Flora und Fauna, dort hat es genauso einen Einfluss.
Um dieser zunehmenden Hitze entgegenzuwirken und unsere Lebensqualität zu verbessern, braucht es Abkühlung. Zum Beispiel durch das Verdunsten von Wasser.
Wenn man jetzt Verdunstung näher anschaut, dann braucht man ja, damit man etwas verdunsten kann, braucht man Wasser. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, woher nehmen wir das Wasser? Und idealerweise nehmen wir das Wasser nicht vom Grundwasser, weil es wird sowieso knapp, vielleicht gerade im Sommer. Also bleibt nicht mehr so viel übrig, oder? Und da kann man natürlich an Regen denken.
An Regen, wo man gezielt sammelt, wenn es regnet, und dann verdunsten lässt, wenn die Sonne runterbrennt. Sammeln kann man Regen eben in solchen Versickerungsmulden. Aber die brauchen Platz.
Und Versickerung und vielleicht ein Rückhalt in einer Versickerungsmulde braucht Fläche und auch Volumen. Also man braucht irgendwo, muss man den Platz wegnehmen von einer anderen Nutzung. Und das ist einfach in Städten und in Siedlungen zunehmend schwierig.
Schwierig einerseits, weil der Platz in Städten grundsätzlich begrenzt ist. Aber auch schwierig, weil es letztendlich ein Konkurrenzkampf sei. Von neuen Ideen gegen bekannte Ansätze und gegen bestehende Infrastrukturen.
Ja, es ist so. Es ist halt eine Infrastruktur, die jetzt über vielleicht die letzten 150 Jahre gewachsen ist in der Stadt. Und jetzt merkt man, ja, es gibt auch Probleme. Die Infrastruktur, die jetzt zwar seinen Zweck sehr gut erfüllt, das muss man auch sagen, aber halt gleich im Boden ist und auch viel Geld gekostet hat. Und jetzt einfach zu sagen, jetzt machen wir alles anders oder neu, da verstehe ich eben schon, dass das einfach auch viel Zeit braucht. Es braucht viel mehr neue Ideen. Man muss Leute ausbilden, die das können, die die Schnittstellen sehen. Und im weitesten Sinn vielleicht auch ist ein gewisses Umdenken nötig, oder? Dass man einfach nicht mehr alles so schnell wie möglich unsichtbar macht und in den Boden tut.
Ein Umdenken braucht es nicht nur bei Menschen, die die Infrastruktur unserer Städte planen, sagt Michele Steiner. Letztendlich geht es darum, dass wir als Gesellschaft uns den Weg vom Wasser durch unsere Stadt mehr vor die Augen führen.
Dass es eben nicht nur beim Hahn rauskommt und dann beim Lavabo oder in der Dusche verschwindet, sondern dass es nachher den ganzen Weg wieder macht, wie kompliziert auch immer ist, aber am Schluss wieder vielleicht der gleiche Wassertropfen, der wieder Jahre später dann wieder aus dem Wasserhahn kommt. Und ich denke, so mit diesem Bild und diesen Überlegungen könnte es einfacher sein, anzuschauen, dass unser System ja, in dem Sinne einfach nachhaltiger wird.
Nachhaltigere System für die Siedlungsentwässerung und mehr Bewusstsein für den Weg, wo jeder einzelne Wassertropfen zurückleitet. Von dem erzählt der Ingenieur Michele Steiner im Beitrag von Simon Keller. Wasser ist lebenswichtig und nicht selten Inhalt von sozialen Kämpfen. Ein Beispiel dafür sind Proteste gegen die Dakota Access Pipeline in den USA. UmweltschützerInnen befürchten, dass die unterirdische Erdölpipeline das Grundwasser und Böden verschmutzt. Darum kämpfen sie schon seit Jahren gegen die Pipeline. Die Proteste sind so gross und stark geworden, dass der Bau der Pipeline gestoppt worden ist. Das war noch unter Obama. Während der Trump-Regierung ist die Pipeline aber trotzdem fertig gebaut worden. Die Proteste dauern bis heute und was die Regierung von Biden mit dieser Pipeline vorhat, wird sich zeigen. Der Musiker und Umweltschützer Will Evans hat ein Lied zu diesen Protesten geschrieben. Es heisst «Water is life» und das hören wir jetzt.
Feel the rhythm, hear the call. Together we rise, together we fall. Open your eyes, understand this fight. Mother is home, water is life. So wake the mountains, summon the sea. We are the lions, the roots of the tree. So feel the rhythm, hear the call. Together we rise, forever we fall. Out in the jungle, and humble, so leave your ego as we go to face the rising tide. Hate is your weakness, yeah, exposes what you fear, and all that's left to be the echoes of Father Time. Mama, she gave you life. You first open your eyes. Did you not say your actions were honest, righteous, and justified? On through the fire and smoke, your story is what you wrote. Generations come and bear the burdens of what you sow. So, bold man, gon' make your claim. Bury what's in your way. I'm standing with the warriors on the right side of history. Feel the rhythm, hear the call. Together we rise, forever we fall.
what it is. It's been happening for years and years. There's these men with guns over there, pushing back brothers and sisters and children just cause they stand with a peaceful prayer, I swear. Oh Lord, we do not need. It's another black serpent beneath our feet. Just another tool in the corporate scheme, meant to keep the masses on their knees. Well, snake charmers, your karma will come quick, people sound the alarm. Stand for the future, stand for the kingdom. One people, one earth, one tribe, one nation.
Das ist der Song «Water is Life» von Will Evans. Du hörst Subkutan auf Radio Rabe und wir widmen uns heute am Thema Wasser. Wenn es um Wasser geht, ist das Thema Klimawandel nicht weit. Und beim Thema Klimawandel kommen wir sofort Vorher-Nachher-Bilder von Gletschern in Sinn. Zum Beispiel der Aletschgletscher vor 100 Jahren und heute. Gletscher spielen eine wichtige Rolle als Wasserspeicher in der Schweiz. Wie viel ist in 50 Jahren von diesen Gletschern noch übrig? Und haben wir in der Schweiz nicht sowieso genug Wasser? Mit diesen Fragen im Gepäck ist Sophie Eschli an der ETH auf Zürich und hat Daniel Farinotti, Professor für Glaziologie, getroffen.
Ich bin immer davon ausgegangen, dass wir in der Schweiz genug Wasser haben. Wir werden ja schließlich immer wieder als das Wasserschloss von Europa bezeichnet. Aber ich mache mir manchmal ein bisschen Sorgen um die Folgen des Klimawandels und die imposanten Bilder der schrumpfenden Gletscher, die haben mich verunsichert. Ich habe Daniel Farinotti in seinem Büro an der ETH in Zürich getroffen und ihn als erstes Mal gefragt, ob die Schweiz die Bezeichnung als Wasserschloss eigentlich immer noch verdient hat.
Die Schweiz ist immer noch ein Wasserschloss und wir gehen sehr stark davon aus, dass es auch noch ein Wasserschloss wird bleiben. Nicht, weil es irgendwie besonders gut um unsere Wasserreserven steht, aber weil es um andere Wasserreserven noch schlechter steht.
Es ist also nur im Vergleich mit anderen Ländern, die sogar noch stärker von klimabedingter Trockenheit betroffen sind, dass die Schweiz als sogenanntes Wasserschloss raussteht. Das haben wir unter anderem den rund 1400 Gletscher zu verdanken, die es bei uns in der Schweiz gibt. Diese Gletscher haben zwei wichtige Funktionen. Einerseits sammelt sich in ihnen jahrhundertealter Schnee und Eis, wo irgendwann schmilzt und ins Tal fließt.
Und die zweite Funktion, die sie haben, ist, dass sie wie ein Speicher sind. Also das Wasser, das kommt gerade dann, wenn es heiß und trocken ist und nicht, wenn es regnet. Also die Gletscher tun die Trockenheit zum Beispiel sehr effektiv mindern. Das gilt übrigens auch für Schnee.
Gerade in den immer heißer und trockener werdenden Sommermonaten sind die Wasserreserven in den Bergen also mega wichtig. Wir kommen wieder die Bilder von der verschwindenden Eismasse in Sinn. Was bedeutet der Klimawandel für die Gletscher?
Der Klimawandel ist für die Gletscher eine sehr schlechte Nachricht. Das können wir anhand von Bildern sehr gut aufzeigen. Wenn die Gletscher die reagieren auf das Klima, indem sie sich zurückziehen. Für das Wasser bedeutet das natürlich, dass ein Teil der Reserve einfach abgeschmolzen wird und dass die Funktion von dem Speicher, die wird immer kleiner, bis sie dann mal weg werden.
Auch das Wasser in den Aare kommt zum Teil aus Gletscher und aus geschmolzenem Schnee. Geschneit hat es diesen Winter aber sehr wenig. Wie wird sich das auf die Aare auswirken im Sommer?
Wie es den Flüssen allgemein in der Schweiz wird gehen im Sommer, das kann man noch nicht wirklich voraussagen. Es steht, dass es sehr wenig Schnee gehabt hat und dass man das sehr wahrscheinlich auch wird merken. Jetzt gerade in den letzten Wochen hat es zum Glück Niederschläge gegeben, Schneefälle gegeben, wo die Situation ein bisschen entschärft hat. Aber es kommt sehr darauf an, was jetzt kommt, also im Frühling und dann auch im Sommer.
Diesen Sommer ist der Berner Volkssport Ahrenbödeln wahrscheinlich noch nicht in Gefahr. Und man kann sich auf das gewohnt bunte Bild freuen, wenn man an heissen Sommertagen von der Brücke eben auf die Ahren schaut. Aber wie ist die Aussicht in 50 Jahren gegen das Ende des Jahrhunderts?
Da können wir uns definitiv auf eine trockenere Welt einstellen. Also was uns Klimamodell sagt, ist ganz klar, dass es mit der Temperatur raufgeht. Und im Niederschlag weiss man, dass es ein bisschen konzentrierter kommt. Also weniger, ich sage jetzt mal, über mehrere Monate oder Wochen lang Nieselregen, sondern eher einzelne Starkniederschläge. Und das ist natürlich für die Wasserbewirtschaftung nicht sonderlich günstig.
Wir müssen uns also auf eine trockenere Zukunft mit mehr Wetterextremen einstellen, in der ein Niederschlag nicht mehr so zuverlässig und regelmäßig ist. So die Prognose vom Glaziologen Daniel Farinotti. Gerade wenn es im Tal trockener wird, wären eben die Gletscher mit ihren Wasserreserven und ihrer regulierenden Wirkung mega wertvoll. Aber auch für die Gletscher sind die Prognosen nicht rosig.
Es gibt den besten Fall, wo wir das Klima-Paris-Abkommen werden einhalten. In dem Fall gehen wir davon aus, dass wir etwas mehr als die Hälfte der Gletscher werden verlieren. Und der schlechteste Fall ist, wenn man das Paris-Abkommen überhaupt gar nicht einhalten kann. In dem Fall können wir uns auf eine Schweiz ohne Gletscher einstellen.
Eine Schweiz ohne Gletscher, ohne die wichtigen Wasserspeicher. Wenn wir wollen, dass auch unsere Kinder und Enkel mit Sicherheit noch in den Ahren baden können, dann müssen wir etwas verändern.
Was man selber machen kann, um das Ganze entgegenzuwirken, ist tatsächlich reflektieren, wo kommen unsere Emissionen her. Man kann zum Beispiel sich überlegen, gehe ich viel in die Ferien? Wenn ich in die Ferien gehe, nehme ich den Flüger. Und wenn man den Flüger mal genommen hat, um irgendwo auf Australien zu gehen, das ist definitiv dort, wo man sehr viel emittiert hat. Also man mag sehr lange das Licht löschen, bevor man das wieder eingeholt hat. Also man sollte wirklich dort ansetzen, wo man die grossen Hebel hat.
Es ist wichtig, dass wir alle auf individueller Ebene unseren Konsum und unser Verhalten reflektieren. Damit die Gletscher nicht komplett verschwinden, braucht es aber mehr. Das Pariser Klimaabkommen muss unbedingt eingehalten werden. Und für das muss insbesondere auf politischer Ebene noch einiges passieren.
Der Daniel Farinotti im Interview mit der Sophie Ashley über die Wichtigkeit von Gletscher für die Wasserversorgung in der Schweiz. Bei diesem Beitrag denke ich gerade an die blau-gel-orange Fahne von der Gletscherinitiative, die schon seit Jahren an den Balkon hängt. Am 18. Juni wird jetzt endlich darüber abgestimmt im Namen des Klima- und Innovationsgesetzes. Es geht um ein wichtiges Instrument für klimaneutrale Zukunft. Wasser schmilzt auf dem Gletscher und aus Eiskristall werden wieder viele kleine Tröpfchen. Vielleicht fließen sie jetzt talwärts oder sie verdunsten. Wassertröpfchen sind auf einer ständigen Weltreise, ob als Strom in den Aare oder als Regenwolke am Himmel. Und so kommen wir zum nächsten Lied. «The Rain is Coming» vom Kollektiv «Faraway Friends». Das Kollektiv rund um die indische Singer und Songwriterin Diti hat den Song «Indische WasseraktivistInnen» gewidmet. Das grosse Land kämpft mit Dürren und seine grossen Flüsse sind stark verschmutzt. Aber der Kampf für den Schutz von Umwelt braucht einen langen Schnuff und viel Unterstützung. Ähnlich wie die einzelnen Regentröpfchen zuerst zueinander finden müssen, um ihre Kraft zu entwickeln, ist es mit sozialen und ökologischen Bewegungen.
A drop is just a drop is just a drop. Until she meets another, combined they run together. She rinses stone, cuts through walls. She crosses borders, never halts. Till all the drops become one. Big, deep blue. Where every drop is just a drop, is just a drop.
Wir wissen, was wahr ist. Geschichten sind nicht nur Geschichten. Geschichten sind magisch. Wir können alles. Dicke Gewitterwolken im Magen. Unser unbändiges Potenzial. Blitz und Donner. Dein Atem. Wind in den Straßen. Nichts war je gelogen. Gar nichts geht verloren. Jede bitter vergossene Träne. Ein Tropfen auf den gebrochenen Boden. Du bist der Mythos. Dieses Leben ist deine Erzählung. Sprich die richtigen Worte im richtigen Rhythmus. Und alles gerät in Bewegung. Du bist die Flut und die Welle. Die Wut und die Kraft der Zerstörung. Du bist der Mut, die geduldige Ruhe. Die Macht der Versöhnung. Ich nehme mir ein Beispiel an dir. Bleib in die Lage derselbe Mensch. Das Weiche ist das Stärkste an dir. Zeig mir, wie man kämpft.
Young and running through the streets, roaming. There's a static in the air. The clouds are humming. Someone's screaming from the rooftop. Rain is coming. Rain is coming. Rain is coming.
Einfach gutes Radio.
Subkutan, heute zum Thema Wasser. Ein Hund beschnuppert die grossen Steine. Er will runter zum Wasser, traut sich aber nicht so richtig. Irgendwo in der Nähe öffnet ein Mensch eine Bierdose, rückt seine Kopfhörer zurecht und wippt mit dem linken Fuß. Währenddessen lassen sich zwei Menschen im Fluss vorbeitreiben, plaudern die Köpfe, die über die Wasseroberfläche ziehen. Von weitem hört man Hip-Hop-Bass. Das ist ein ganz normaler Sommertag an der Aare. Viele Menschen, die zu Bern leben, schätzen den blaugrünen Drachen, der sich durch die Stadt schlängelt. Er ist Sinnbild für Entspannung, Erholung und Abkühlung. Das ist die Aare. Und das ist eines der Geräusche, die man häufig hört, am heiligsten Fluss in Indien, am Ganges. Es ist kein Presslufthammer. Es ist das Geräusch der unzähligen Bötli, die vom Ganges die Menschen von A nach B bringen. Was man sonst noch für sinnliche Eindrücke erhaltet, wenn man am Ganges steht, in der heiligen Stadt Varanasi, das hat der Trishul, ein Reiseführer, der in einem Hotel arbeitet, an der Natascha Mitrovic erzählt.
Als ich Trishul gebeten habe, mir eine Hörprobe vom Ganges, dem längsten und heiligsten Fluss in Indien, zu schicken, habe ich gedacht, ich werde Wassergeplätscher, Menschen, die gerade ins Wasser tauchen und wahrscheinlich noch ein bisschen Rauschen hören. Und dann haben mich die Klänge erreicht. Trishul hat es sehr amüsant gefunden, als ich ihm erzählt habe, was ich erwartet habe.
It's the place which is a happening thing. Like a lot of priests you would see in the early in the morning, because a lot of spiritual activities, which is called Puja. These priests perform activities.
Es ist ein Ort, wo verschiedene Aktivitäten stattfinden und man regelmäßig Priester dabei beobachten kann, wie sie spirituelle Zeremonien, die als Pujas bezeichnet werden, durchführen. Der Trishul erzählt mir, dass der Ganges für ihn als gläubiger Hindu die Personifikation der hinduistischen Göttin Ganga sei. Und um ihr Respekt zu zollen, wird die Feuerzeremonie Ganga Arti jeden Morgen und jeden Abend durchgeführt.
There are activity called Arti, which is a fire ceremony which happens every morning and in the evening. The fire ceremony is the activity which is called Ganga Arti. It is done with a representation that river Ganga is itself a goddess for us. We are offering her by just putting on flowers, by ringing the bells, and putting lighting up a lot of candles across the performing stage. This is a paying respect to the river Ganges, because she is the life god which we can see.
Als ich den Trishul gefragt habe, ob er mir ein bisschen erzählen könnte, was ihm optisch besonders erscheint, wenn man am Ganges steht, hat er nebst den vielen hinduistischen Priester, die Ritual durchführen, den Bötli und den farbigen Blumen Folgendes erwähnt.
Across the river, there are 90 ghats. Ghats are the places where people have an access to come to the river, take bath. Like the 90 ghats are the representation of the different rulers across the India who ruled in India and when they visited Varanasi.
Am Fluss entlang hat es 90 Plattformen, wo man in Indien Ghats nennt. Sie bieten den Menschen Zugang zum Fluss. Dass es 90 sind, hat auch seinen Grund, wie der Trishul erwähnt. Jede Plattform steht für einen Herrscher von Indien, wo Varanasi besucht hat. Die Plattformen sind sehr wichtig für die indische Kultur, weil sie ermöglichen den Gläubigen ein spirituelles Bad im heiligen Fluss Ganges. Der sogenannte Holy Dip, wie es der Trishul nennt.
Holy Dip is a belief in Indian culture that one who takes a holy dip in the river Ganges, whatever the sins they would have done by knowingly or unknowingly, which would happen in their upcoming life or which has already happened with them, will be wiped off by taking a holy dip in the river Ganges.
In der indischen Kultur glaubt man, dass wenn man im Ganges badet, von jeglichen Sünden, wo man bewusst oder unbewusst begangen hat, rein gewaschen wird. Das gilt auch für die Sünden, die man im vergangenen Leben begangen hat. Somit trägt man die Sünden vom vergangenen Leben nicht mehr mit im aktuellen Leben. Der Ganges sei nicht nur heilig, sondern auch die Lebensgrundlage von rund 14 Millionen Menschen in Indien. So erzählt mir der Trishul, dass die Bewässerung der Umgebung durch das Wasser im Ganges gewährleistet ist. Außerdem ist der Ganges die Quelle für die Bereitstellung von Trinkwasser. Der Ganges, ein Fluss mit einer sehr wichtigen Bedeutung, die tief in der indischen Kultur verankert ist. Ob das Wasser im Ganges, der Aare oder im Gletscher vorkommt oder aus dem Wasserhahn fließt, Wasser ist die Quelle vom Leben.
Fact, what people cannot deny. Without water, there is no existence.
Sagt der Trishul. Ja, ohne Wasser gibt es kein Leben. Und weil man von da nicht einfach so schnell an Ganges kann wie an die Aare, findest du, wenn du Lust hast, auf unserer Webseite ein paar Bilder, die der Trishul für euch am Ganges aufgenommen hat.
Apropos.
Zurück auf Bern zu unserer Rubrik «Apropos». Zum Thema Wasser haben wir einen Filmtipp von der Judith Hofstetter aus dem Lichtspiel.
Auf einer Reise ins Nordpolarmeer macht der Dresdner Filmemacher Stefan Krones eine gespässige Entdeckung. Am Strand vor einer abgelegenen Lofoteninsel hat es ein deutsches Bierfläschchen angespült. Als er wieder daheim ist, lässt das Erlebnis dem Filmschaffenden keine Ruhe und er fängt an, sich Gedanken zu machen, ob die deutschen Flüsse allenfalls mit dem Nordpolarmeer verbunden sind. Mit der Hilfe von MeeresbiologInnen und anderen WissenschaftlerInnen fängt er an, GPS-Pelsender zu bauen und auf den Spuren des Köder den Flüssen zu folgen, um herauszufinden, wie die Verschmutzung der Gewässer, angefangen bei Elben, über die Nordsee bis hoch zum Nordpolarmeer, zusammenhängt. Im daraus entstandenen Dokumentarfilm «The North Drift» von 2022 erfahren wir einiges über Zusammenhänge und Ursachen von schrecklicher Verschmutzung vom Nordpolarmeer.
Der Film «The North Drift» läuft übrigens am 8. Juni, am 8. im Lichtspiel in Anwesenheit vom Regisseur. Unsere Sendung geht am Ende zu. Wie immer kannst du sie nachhören in unserem Podcast oder auf unserer Homepage. Es gibt übrigens noch mehr Rabe-Sendungen zum Thema Wasser. Die Links dazu findest du auf www.rabe.ch. Falls ihr uns schreiben wollt, erreicht ihr uns auf subkutan@rabe.ch oder über Facebook und Instagram. Die Sendung von der nächsten Woche wird heiss. Sie dreht sich um das Thema Orgasmus. Wir haben in der heutigen Sendung Beiträge gehört von Simon Keller, Sophie Ashley und Natascha Mitrovic. Sendungsverantwortlich ist Zita Bauer und mein Name ist Ursi Grimm und ich brauche jetzt einen grossen Schluck Wasser. Schön, sind ihr dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal.
Radio Bern. Rabe.